heiße Teilchen in Greifswald. Unser Thema im Länderreport. Am Mikrofon begrüßt Sie Christoph Sterz. Guten Tag. Wendelstein, das klingt nach bayerischem Alpenpanorama, nach Leberkäse, Seilbahn und viel Ruhe. Wendelstein 7X aber ist all das nicht. Vor allem mit Ruhe hat es nichts zu tun. Denn Wendelstein 7X ist eine riesige Forschungsanlage, wiegt 700 Tonnen und macht mächtig Krach. Im nächsten Jahr soll Wendelstein 7X den Betrieb endgültig aufnehmen und Plasmateilchen auf 100 Millionen Grad erhitzen. Das gefällt nicht jedem, vor allem Umweltschützer stören sich an dem Koloss. Heiße Teilchen in Greifswald. Peter Marx mit einem Länderreport über das Forschungsprojekt Wendelstein 7X.
Der Anblick des Fusionsreaktors verschlägt einem die Sprache und macht deutlich, was Plasmaphysiker in Greifswald vor allem brauchen. Ein sehr, sehr gutes Vorstellungsvermögen. Kein rechter Winkel, keine gerade Linie, nur Kurven und die noch gewunden und gedreht. Ein Monsterapparat, der nicht darstellbar ist, jedenfalls nicht zweidimensional auf Papier. Notwendig sind dreidimensionale Computermodelle. Der erste Eindruck, hier hat ein verrückt gewordener Professor eine möglichst umständliche Maschine gebaut. Der zweite Eindruck, hier bauen Außerirdische ein Raumschiff in Form eines stacheligen Donuts. Lutz Wegener, technischer Leiter des Forschungsprojektes, kann über beide Eindrücke lachen, findet aber...
Naja, eine tolle Maschine, sagen wir mal so. Monster ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck.
Die tolle Maschine ist eine ringförmige Fusionstestanlage mit einem Durchmesser von 16 Metern. Sie ist 5 Meter hoch und hat ein Gesamtgewicht von 725 Tonnen. In dem Ring, der von 70 mannshohen Magnetspulen eingeschlossen ist, soll ein ionisiertes Wasserstoffplasma auf eine Temperatur von 100 Millionen Grad erhitzt werden. Lutz Wegener beobachtet vom Gerüst, wie die letzten Teile des Rings geschlossen werden, was einfacher klingt, als es tatsächlich ist.
Es sind viele Freiformteile. Sie können keine Regelgeometrien handhaben, wenn Sie die Teile zusammensetzen. Sie brauchen immer intensive Unterstützung durch Messvorgänge oder besonders geschultes Personal. Es ist insbesondere der Anlauf jedes neuen Montagevorganges, wenn man also eine erstmalig kommende Komponente zuerst mal in ihren Platz bringen muss, integrieren muss, verschweißen muss, verrohren muss, verkabeln muss, dann ist das immer eine kleine Premiere, die dann auch so mit ihren Anfangsherausforderungen fertig werden muss.
Schweißer Oliver Lahr kommt aus der Röhre, wischt sich erst einmal den Schweiß von der Stirn. Er lehnt sich gegen ein meterhohes, silbern glänzendes Metallteil, greift zur Trinkflasche, atmet tief durch. Sein Arbeitsplatz, sagt Technikchef Wegener, ist abenteuerlich unbequem.
Es sind also ergonomisch sehr ungünstige Arbeitsverhältnisse. Das Plasmagefäß ist helikal, dreidimensional verwunden. Man steht also immer in so gekrümmten Flächen oder muss auf gekrümmten Flächen stehen und gegen gekrümmte Flächen arbeiten. Da fällt es durchaus schwer, Bauteile an diese Flächen raumgenau einzubauen. Das kann man mit der einfachen Hand, mit dem einfachen Auge gar nicht mehr machen. Dafür nutzen wir sogenannte Positionsroboter. Das sind Maschinen, die werden in dieses Gefäß im Inneren eingebaut, werden mit mathematischen Koordinaten versorgt, die wir vorher aus den Computermodellen ableiteten. Und diese Positioniervorrichtung hält Ihnen dann das Bauteil genau auf die Raumposition, wo es geometrisch hingehört. Die Monteure letztlich schweißen dann dieses Teil gegen die Stahlwand.
Oliver Lahr trinkt noch einen Schluck, lächelt und ergänzt die Ausführungen des Technikchefs.
Ja, und das ist halt das Problem an der Anlage. Die Physiker rechnen was aus, wie das Bauteil sein muss, zwei Stellen nach einem Komma in Millimetern, und berechnen das. Und wir müssen das so hinkriegen mit Schweiß.
Lutz Wegener geht zur offenen Röhre, zwängt sich zwischen zwei Magneten durch, kommt aber schnell wieder zurück. Mit der linken Hand fächelt er sich Luft ins Gesicht.
Was Sie hier so rauschen hören, sind die Belüftungsanlagen. Wir haben ja folgenden Effekt: Wenn die Leute im Inneren des Gefäßes arbeiten, was jetzt der Arbeitsschwerpunkt ist, dann brauchen die natürlich eine aktive Luftzuführung, damit das Arbeitsklima vernünftig ist. Gleichzeitig ist das Plasmagefäß thermisch isoliert. Das wird ja später mal mit dem gesamten physikalischen Experiment betrieben. Wenn Sie jetzt Leute da drin arbeiten und schweißen lassen, dieses perfekt thermisch isolierte Gefäß, dann haben Sie nach kürzester Zeit Saunabedingungen in dem. Das heißt, man muss nicht nur frische Luft reinbringen, man muss die Luft auch vorkühlen. Sie dürfen die Leute aber nicht im Luftzug arbeiten lassen, sonst geht das nur eine halbe Stunde gut. Und sie dürfen auch den Schweißprozess nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Allein das richtige Belüftungsszenario finden. Welche Maschinerie brauchen wir? Wo muss Luft rein? Wo muss Luft raus? In diesem dreidimensionalen Raum war eine eigene Übung.
Die modernen blaugrauen Hallen aus Stahl und Glas des Instituts für Plasmaphysik lassen von außen kaum erahnen, was drin gebaut wird. Hier am nordöstlichen Rand der Universitätsstadt Greifswald entsteht ein Schlüsselexperiment der Kernfusionsforschung. Ziel ist es, ein Kraftwerk zu entwickeln, das ähnlich wie die Sonne durch Verschmelzung von Wasserstoffatomkernen Energie erzeugt. Die Forschung verspricht sich davon eine nahezu unerschöpfliche Energiequelle, umweltschonend und sicher. Eigens dafür gründete die Max-Planck-Gesellschaft in Mecklenburg-Vorpommern eine Außenstelle ihres Garchinger Instituts für Plasmaphysik. Und warum Greifswald? Der wissenschaftliche Projektleiter Thomas Klinger verweist auf die Wendezeit.
Das heißt also, direkt nach der politischen Wende, nach dem Fall der Mauer, hat die Max-Planck-Gesellschaft sich entschlossen, neue Institute ausschließlich in den neuen Bundesländern zu gründen und damit auch die neuen Forschungsinitiativen nur in den neuen Bundesländern zu machen. Das wurde für mehr als 10 Jahre sehr konsequent verfolgt und dazu gehört auch unser Institut, was also einen zweiten Standort hier in Greifswald gegründet hat. Jetzt kann man sagen, warum Greifswald und nicht woanders? Das hat zu tun mit der langen Tradition dieser Forschung an der Universität Greifswald. Das hat zu tun mit der technischen Kompetenz, die hier am Kernkraftwerk Lubmin vorlag und dem Standort Lubmin. Das hat auch damit zu tun, dass hier ein Leuchtturm etabliert werden sollte in Mecklenburg-Vorpommern. Etwas ganz Besonderes.
Nur die, um im Bild zu bleiben, Leuchtturmwärter fehlten damals noch. Viele der gesuchten Ingenieure und Wissenschaftler waren über die ganze Welt verstreut. Inzwischen sind über 400 Techniker und 100 Wissenschaftler am Standort Greifswald, die alle nur aus einem Grund kamen. Klinger deutet lächelnd auf den Fusionsreaktor.
Zunächst haben wir uns oft mit der Frage auseinandergesetzt, Greifswald, wo ist denn das? Dann wurde das auf der Landkarte erstmal nachgeschaut, wo denn das ist. Aber wenn diese Ingenieure, wenn diese Physiker dann erstmal hier waren, wenn sie erstmal den Weg hierher geschafft haben und diese Maschine gesehen haben, dann haben wir sie typischerweise gewonnen. Denn diese Maschine mit ihrer ganzen Pracht, die gibt es sonst nicht auf der Welt. Nicht? Das ist also ein einmaliges Instrument. Und wenn man dann sagt, das ist eine Anlage, an der ich mitarbeiten möchte, entweder als technisch oder eben wissenschaftlich arbeiten möchte, dann ist Greifswald eben der Ort der Wahl. Ja.
Bei Thomas Klinger klingt bei jedem Satz der Stolz auf sein Institut durch. Er war schon dabei, als das neue Institut zum Jahrtausendwechsel eröffnet wurde. Damals waren die Wissenschaftler überzeugt, spätestens 2007 mit dem Probebetrieb des Reaktors zu beginnen. Doch die Anfangsschwierigkeiten waren zu groß und Klinger gibt heute zu, wir haben die Probleme unterschätzt. Jetzt soll nächstes Jahr der Probebetrieb beginnen.
Also ich gehe davon aus, sie wird gut funktionieren von Anfang an. Aber nach gut kommt besser, dann beginnt man zu optimieren, dann beginnt man herauszufinden, okay, nicht wo sind die Betriebsbereiche, wo die Maschine noch besser wird. Also letztlich müssen Sie sich das vorstellen wie die Neuentwicklung eines Formel-1 Rennwagens. Das heißt, der Prototyp, der wird dann auf die Straße gesetzt und Sie können schon ein paar gute Runden damit drehen. Nicht? Aber dann beginnen Sie noch was rauszukitzeln, dann beginnt die Feinarbeit.
Beim Institutschef hört sich alles einfach verständlich und problemlos an. Nicht der Hauch eines Zweifels klingt bei ihm durch, so als müsste er nur einen Nagel in die Wand schlagen und die Energiesorgen der Welt hätten sich erledigt. Doch Skeptikern wie dem grünen Landtagsabgeordneten Johann Georg Jäger fehlt das Vertrauen in die Fusionsforschung. Sie ist seiner Meinung nach zu teuer. Und Wendelstein 7X würde er daher
lieber verschrotten. Der Hintergrund ist, dass ich sage, die Kernfusion wird, wenn sie denn überhaupt funktioniert, und das stellen Physiker nach wie vor in Frage, dass es möglich ist, auf der Erde Kernfusion durchzuführen. Weil wir haben die Drücke der Sonne nicht. Wir versuchen das mit Temperaturen auszugleichen, die Drücke, die wir nicht haben. Aber selbst wenn es klappen sollte, sagen die Befürworter, schaffen wir das in vielleicht 30 bis 50 Jahren. Das behaupten sie schon seit 50 Jahren. Und da sagen wir, bis dahin ist das Problem der Energiewende gelöst.
Zusammen mit dem BUND und der linken Fraktion im Landtag fordern die Grünen ein neues Strahlenschutzgutachten, damit letzte Zweifel an der Sicherheit der Anlage ausgeräumt werden. Denn bereits in einem älteren Gutachten wird bezweifelt, dass beim Bau der Maschinenhalle die gesetzlichen Strahlenschutzstandards erfüllt wurden.
Wir beschäftigen uns natürlich außerdem sehr intensiv jetzt mit dem Genehmigungsverfahren. Und dabei ist unsere Sorge, dass, weil das Genehmigungsverfahren schon weit über ein Jahrzehnt läuft, dass dort nicht Unregelmäßigkeiten, aber Leute einfach zum Teil den Überblick verloren haben. Und ein konkreter Anlass ist, dass wir fragen, ob die vorgegebene Betonqualität, da muss ein gewisser Wasserinhalt drin sein, beziehungsweise Bohr, um die Abschirmung zu gewährleisten. Da sehen wir Hinweise durch ein Gutachten, dass das nicht so eingehalten wurde, wie ursprünglich vorgegeben wurde.
Auf die Kritik der Opposition reagierte inzwischen die Landesregierung. Ein externer Gutachter prüft seit 2 Monaten die kritisierten Schwachstellen. Mit einem Ergebnis wird im Laufe des Jahres gerechnet. Thomas Klinger hält dagegen die Kritik für überzogen.
Sollte es da an der einen oder anderen Ecke, das heißt also irgendwie an einem Spalt oder sowas nicht, sollte es da noch zu Bedenken kommen, dann werden wir halt einfach Maßnahmen da ergreifen. Also Abschirmen ist am Ende eine furchtbar triviale Sache, das heißt, sie packen etwas dazwischen. Nicht, das sind entweder Paraffinblocks oder das ist Beton. Nicht, und wenn der Beton nicht ausreichen sollte, dann packt man halt noch eine Paraffinschicht davor und dann ist das irgendwann genügend abgeschirmt. Also das ist wirklich nicht sehr schwierig, man muss es einfach nur machen.
Klinger wischt mit einer Handbewegung das Thema weg, weil es ihn nervt. Während Landtagsabgeordneter Johann Georg Jäger mit sichtlichem Wohlwollen ein neues Stichwort in die Diskussion bringt: Radioaktivität.
Also die Brennkammer wird im Laufe des Betriebs zunehmend radioaktiv. Das hängt natürlich damit, mit welcher Betriebsweise, ob ich das mit Wasserstoff oder Deuterium mache und dann, wenn ich Tritium ansetze, wird es noch stärker wohl. Also es wird auf jeden Fall radioaktiv, wird auch eine radioaktive Strahlung frei. Und das sagen auch die Befürworter, dass natürlich die Brennkammer am Ende zu entsorgen ist und radioaktiver Abfall darstellt. Sie können allerdings für sich in Anspruch nehmen, dass die Halbwertszeiten um ein Vielfaches geringer sind als zum Beispiel bei Atomkraftwerken.
Schon der Vergleich mit Kernkraftwerken lässt Klingers Adamsapfel hochschnellen.
Also explodieren kann hier gar nichts. Das ist schon mal prinzipbedingt. Das ist vollkommen undenkbar, da geht gar nichts. Explosionsgefahr ist also gleich null. Die Plasmen, die wir hier betreiben, sind für sich erstmal nicht radioaktiv. Wenn Sie ein Gas so heiß machen, eigentlich ein Gas auf 100 Millionen Grad aufheizen, dann kommt es zu ionisierender Strahlung. Ja, nicht ionisierende Strahlung, das ist so ein großer Begriff, der in der Physik verwendet wird für eine ganze Klasse von verschiedenen Strahlen, Röntgenstrahlen, zum Beispiel, die jeder von Zahnarzt kennt, nicht? Das ist ionisierende Strahlung. Dann wird in ganz geringem Umfang werden Gammastrahlen freigesetzt, wie sie aus dem Weltall uns täglich begrüßen.
Thomas Klinger könnte zu diesem Thema vermutlich eine mehrtägige Vortragsreihe halten. Er schließt aber schnell mit den Worten, eine Sicherheitsdiskussion sollte jetzt vom Tisch sein. Dann entspannt er wieder, zeigt auf die rund 250 Öffnungen im Ring, in denen noch die Fenster fehlen.
Erstens, für ein großes Fenster ist kein Platz, denn diese Fenster müssen zwischen die Magnete gequetscht werden. Sie müssen sich vorstellen, dass hier in diesem gesamten Ring, den Sie hier sehen, den 16 Meter Durchmesserring, dass sich da drin 70 einzelne Magnete befinden. Diese Magnete haben etwa eine Höhe von 3 Metern. Jeder Magnet wiegt so einige Tonnen. Und zwischen den Magneten haben Sie so einige 10 Zentimeter Platz. Das heißt, Sie können da jetzt nicht ein 5 Meter großes Fenster dazwischen packen, sondern Sie müssen viele, viele kleine Fenster dort einbauen, damit Sie jeweils zwischen die Magneten reingequetscht dann eben halt auf das Untersuchungsobjekt, auf das Plasma schauen können.
Die Magnete. Ihr Magnetfeld soll das heiße Plasma bändigen und verhindern, dass es mit dem Metall der inneren Röhre in Berührung kommt.
Das Ziel ist, dass wir ein sehr, sehr dünnes, aber sehr heißes Gas, Temperaturen sind immer so im Bereich von 100 Millionen Grad, aber das Gewicht dieses Gases, das Gesamtgewicht dieses Gases in dieser Maschine sind lächerliche 0,1 Gramm. Nicht? Das heißt, Sie müssen sich vorstellen, ein Wasserstoffgas 0,1 Gramm, 100 Millionen Grad heiß. Da müssen wir das Kunststück vollbringen, dieses heiße Gas von der kalten Wand, nicht, von so einer tonnenschweren kalten Wand, thermisch zu isolieren. Das ist wie so eine Thermoskanne, dieses Magnetfeld. Und das Magnetfeld sorgt dafür, dass dieses heiße Gas von der kalten Wand isoliert ist. Und das ist das Kunststück, was wir dabei machen müssen. Das ist das große Ziel, also eine bestmögliche Isolation hinzubekommen, Wärmeisolation hinzubekommen.
Notwendig ist dafür auf der einen Seite eine 15 Megawatt Plasmaheizung und auf der anderen Seite eine extrem starke Kühlanlage. Sie soll die Magnetspulen auf Temperaturen nahe dem absoluten Tiefpunkt kühlen. Denn das Stahlgefäß, in dem sich das Plasma aufheizt, darf nicht wärmer als 80 Grad werden.
Über 400 Tonnen von der Maschine werden auf minus 270 Grad abgekühlt, um die Magnete supraleitend zu machen. Allein dieses Abkühlen von unserer Kühlanlage, das dauert also für sich, wenn alles gut geht, alleine schon 2 bis 3 Wochen.
Mindestens 10 Forschungsjahre wird es dauern, schätzt Klinger, bis die Wissenschaftler in Greifswald die optimalen Betriebsbereiche des Fusionsreaktors kennen und damit den nächsten Schritt einleiten können. den Bau eines Fusionsreaktor-Prototypen.
Und das ist eben sehr sensibel, wie das richtige Magnetfeld aussieht. Nicht, das wissen wir noch nicht vollständig. Wir haben da gewaltige Fortschritte gemacht über die letzten Jahrzehnte. Aber um in der Lage zu sein, dass man dann daraus ein Kraftwerk macht, muss man wirklich präzise das richtige Magnetfeld erzeugen. Und das richtige Magnetfeld werden wir in dieser Anlage finden.
Aber das dauert seine Zeit und kostet sehr viel Geld. Thomas Klinger deutet auf die Maschine und seine Stimme bekommt einen respektvollen Unterton.
Also diese Maschine, wie sie hier so vor uns steht, hat ein Investitionsvolumen von 360 Millionen Euro. Das ist eine ganze Menge, das ist gar keine Frage. Es ist ein Großforschungsinstrument, an dem die ganze Welt arbeiten wird. Nicht nur die deutsche Fusionsforschung, sondern die europäische Fusionsforschung. US-Amerikaner, Japaner, Russen, alle daran arbeiten werden. Insofern muss man das in einem globalen Kontext sehen. Aber nichtsdestotrotz ist das also eine sehr große Investition für die deutsche, innerhalb der deutschen Forschungslandschaft. Und ich muss auch sagen, dass ich davor großen Respekt habe, dass Deutschland die Kraft hat und den Mut hat, eine solche Forschungsanlage auf die Beine zu stellen.
Der Fusionsreaktor stellt nur einen Teil der Gesamtkosten dar. Hinzu kommen 100 Millionen Euro Baukosten für die Gebäude des Instituts, 280 Millionen für Betriebskosten und 310 Millionen Euro für die Mitarbeiter. Alles zusammen über 1 Milliarde Euro. Den Hauptteil trug bisher der Bund. Vom Land kamen 120 Millionen Euro und weitere Mittel von der Europäischen Union. Inzwischen ist Lutz Wegener, der technische Leiter des Max-Planck-Instituts, bei seinem Rundgang wieder bei den Schweißern angekommen, die am letzten offenen Teilstück des Fusionsreaktors arbeiten. Die hohen Kosten für die Maschine begründet er unter anderem damit, dass kein Teil fertig zu kaufen war. Alles handgemachte Einzelstücke, sagt er. Dann geht Wegener weiter, begutachtet oberflächlich eine neue Schweißnaht. Um festzustellen, ob ein Fehler vorliegt, bräuchte er jedoch Messgeräte.
Im Grundsatz kann man sagen, wir wollen ja eigentlich für das Magnetsystem eine funktionale geometrische Genauigkeit von weit unter 1 Millimeter pro Meter erreichen. Die Maschine hat also 15 Meter Durchmesser. Sie hat vielleicht eine Bautiefe von 4 Metern, Komponenten können 3,5 Meter im Durchmesser sein, sie können aber auch nur 1 Meter flächig groß sein. Und alles orientiert sich ungefähr an dieser Zahl, weit unter 1 Millimeter, wenige Zehntel pro Meter.
Der Ton, der plötzlich durch die Halle dringt, hört sich an wie das Geräusch einer Bohrmaschine. Tatsächlich ist es ein sehr schnell schlagender Schmiedehammer, mit dem die Handwerker die noch rot leuchtende Schweißnaht bearbeiten.
Um diese Verbindungen sehr genau ausführen zu können, wird im Prinzip während des Schweißens, während das Schweißgut noch flüssig ist, wird es schockartig gekühlt mit Kohlendioxideis und wird auch in der Schweißnaht nachgeschmiedet, um zu erreichen, dass eine Komponente sich im Bereich weniger Zehntel Millimeter genau hinstellt. Das heißt, der Schweißer hat einen Bildschirm, da schaut er drauf, der ist mit einem Messgerät, einem Lasermessgerät gekoppelt und das sagt Ihnen auf den Zehntel Millimeter genau, wo sein zu schweißendes Bauteil im Moment hinwandert.
In den nächsten Wochen werden die Schweißarbeiten am letzten Teilabschnitt des Fusionsringes fertig sein. Dann muss nur noch geputzt werden, sagt Lutz Wegener lachend und verabschiedet sich von den Schweißern am Ring. Aber wie bei allem am Projekt Wendelstein 7X kommen dafür nur Spezialisten zum Zuge und nicht die Reinigungstruppen, die Büro und Flure im Plasmazentrum sauber halten.
Und dort wird im Prinzip atomare Sauberkeit verlangt. Die Metalloberflächen müssen also wirklich metallisch sauber sein. Das heißt, die Monteure gehen rein, das dauert ein paar Wochen. Und mit Reinigungsmitteln und Putztüchern wird die gesamte Oberfläche mehrfach gewischt, gereinigt, zwischendurch mit Staubsaugern gesaugt. Und dann gibt es einen sogenannten Kryostrahlarbeitsgang. Da wird mit einer Eiskanone nochmal die gesamte Oberfläche innen nachgeputzt, dass auch noch letzte Anhaftungen wegkommen. Dann nochmal gewischt mit Lösungsmitteln. Und dann gilt das Gerät als Reinheits- oder als Reinraum, wird dann abgeschottet und ist nur noch über Schleusen und mit entsprechender Kleidung zu betreten.
Und genau darauf, auf diesen Tag, warten die Wissenschaftler des Instituts schon seit 10 Jahren.
Heiße Teilchen in Greifswald. Peter Marx berichtete über das Forschungsprojekt Wendelstein 7X. Morgen blicken wir an dieser Stelle nach Bayreuth, wo im Wagner-Jubiläumsjahr kräftig gebaut wird. Am Mikrofon verabschiedet sich Christoph Sterz. Hier im Programm geht es jetzt weiter mit Kakadu. Da ist heute Musiktag für Kinder.